Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Die Energiebranche befindet sich in einem tiefgreifenden Umbruch. Manche Unternehmen haben dabei das Potenzial von grüner Energie und Ökostrom erst vor kurzem erkannt. Andere dagegen engagieren sich dafür bereits seit vielen Jahren. Ein absoluter Ökostrompionier ist das Unternehmen Lichtblick aus Hamburg. Sie gibt es schon seit 1998. Wie arbeitet so ein Unternehmen? Welchen Einfluss haben die energiepolitischen Umwälzungen der letzten 2-3 Jahre? Und wie ist die Unternehmenskultur in einer solchen Firma? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Tanja Schumann. Sie ist Geschäftsführerin und CFO von Lichtblick. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Ich bin live neugeboren und dein Gastgeber hier im Podcast. Falls du das erste Mal reinhörst, in meinem Podcast geht es immer rund um die Themen Leadership, Kommunikation, Unternehmertum. Und ja, wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier ganz genau richtig. Und wenn du sozusagen Wiederholungstäterin bist, dann freue ich mich erst recht. Klasse, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es wieder mal um das Thema Energie. Das hatten wir jetzt ein paar Mal in den letzten Episoden. Wir hatten ja ein paar Mal mit Leuten aus der, ich würde sagen, erweiterten Energiebranche gesprochen, mit Marie-Therese Thiel, die bei Innogy Vorstand war, unter anderem für Osteuropa, und mit Torben Kleinfeld von Vorwerk, also nicht die Vorwerks von den Küchenmaschinen, sondern die Energienetze bauen. Heute geht es dagegen so richtig in die Welt des Ökostroms. Ich bin bei Lichtblick in Hamburg. Lichtblick bezeichnet sich selbst als Ökostrompionier, ist seit 1998 am Markt. Und da spreche ich heute mit einer der GeschäftsführerInnen und diese hat einen super spannenden Werdegang. Da werden wir gleich noch einiges zu hören, denke ich, denn sie kommt ursprünglich gar nicht aus der Energiebranche und schon gar nicht aus dem Umfeld von Ökostrom, sondern aus der Reisebranche und aus der Luftfahrt und war vorher beispielsweise bei der TUI, bei Lufthansa und bei Condor. Heute ist sie CFO bei Lichtblick, um genau zu sein, Managing Director Finance. Herzlich willkommen, Tanja Schumann.
Hallo, freue mich sehr.
Ja, schön, dass du da bist, um genau zu sein. Schön, dass ich bei dir in deinem Büro sein darf und dass das heute klappt. Klasse, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
Ja, sehr schön.
Erzähl doch mal so ein kleines bisschen, bevor wir auf deinen Werdegang und auf den Beruf und auf Lichtblick kommen. Wer bist du? Was machst du so, gerade wenn du mal nicht im Büro bist?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Tanja. Ich lebe mit meiner Familie hier in Hamburg, genauer gesagt in Lockstedt, habe zwei Kinder, die sind zwei Mädels, 5 und 13, und ja, versuche mit denen ein bisschen Zeit zu verbringen, wenn ich nicht im Büro bin gerade, und ansonsten ein bisschen Sport, Yoga und auch mal laufen um die Außenalster, und ja, ansonsten genieße ich Hamburg, weil ich erst seit 5 Jahren mit meiner Familie hier lebe, und ja, das ist vor allem im Sommer natürlich wunderschön, so Stand-Up-Paddeln auf der Alster, wann immer sowas mal reinpasst, mache ich das sehr gerne.
Da muss ich direkt mal nachfragen, dass, also ich wohne ja auch hier im Umkreis von Hamburg, aber dieses Laufen um die Alster, also es gibt wirklich Leute, die das machen, oder ist das immer nur so ein Schaulaufen? Also ist das wirklich so ein Joggen?
Ja, und die sind auch verdammt schnell, also ja, das ist schön. Also ich schaff's nur einmal rum, muss ich sagen, es sind 7,5 Kilometer ziemlich genau. In Corona haben wir das jeden Sonntag morgens dann immer gemacht, so in Ermangelung auch anderer Alternativen, und haben das seitdem beibehalten. Also ja, ist sehr schön.
Ich stelle mir mal vor, ich würde 7,5 Kilometer laufen. Ich glaube, da wollte ich nicht in der Innenstadt von Hamburg sein, wo mich so viele Leute sehen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Kommen wir mal zu deinem Beruf. Du bist hier bei Lichtblick, aber ich habe es gerade schon gesagt, du warst ja vorher bei ganz vielen anderen sehr spannenden Unternehmen. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
Ja, also ich würde mal sagen, geplant war das eher gar nicht. Es hat sich alles so gefügt. Also vielleicht ganz kurz zu meinem Background. Ich komme aus einer Kleinstadt, aus einem sehr bürgerlichen Elternhaus. Und da war eher so die Erwartung, dass ich einen sicheren Job wähle, Sparkasse oder vielleicht am besten direkt bei der Stadt. Ich wollte aber schon relativ früh in die Welt hinaus und habe dann nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht zur Reiseverkehrskauffrau in der nächstgrößeren Großstadt, aus der Kleinstadt. Bin dann viel gereist und habe dann sehr schnell eine Begeisterung für die Airline- und Tourismusbranche entwickelt. Und ja, war dann neugierig darauf, habe dann nochmal ein Studium Wirtschaftswissenschaften absolviert und bin dann aber recht schnell zu einer großen deutschen Fluggesellschaft gewechselt, in ein sogenanntes Führungskräftenachwuchsprogramm. Mhm. Und ja, das hat mir dann auch schnell erste Türen aufgemacht in diesem großen Konzern. Und mir wurde dann direkt nach der Trainee-Zeit meine erste Führungsrolle angeboten, direkt im Finanzbereich. Und ja, dann hat sich das alles ergeben. Es ging immer weiter. Ich wurde immer wieder angesprochen dann auf die nächste Position. Und das ist bis heute so geblieben. Auch Gleiches bei Lichtblick, ja.
Bevor wir auf Lichtblick kommen, also du sagtest jetzt gerade so etwas verklausuliert, ein großes Luftfahrtunternehmen. Ich vermute, du meinst den Kranich. Wie sieht's heute aus? Immer noch begeistert vom Fliegen, von Luftfahrt oder hat sich das ein bisschen abgekühlt?
Nee, das hat sich nicht abgekühlt. Also das legt man schon auch nicht so ab. Also allein, wieso ein Flugzeug physikalisch fliegt, ja, das finde ich mega spannend. Ja, und dann diese kurze Startbahn und dann kann man in die ganze Welt hinaus. Also das ist schon immer noch eine große Begeisterung da, auch für diese Prozesstreue, die es braucht, um einen Flug pünktlich abzuwickeln und wie viel die ja auch in der Luft sind. Also ich finde das schon immer noch faszinierend und ich glaube, ich war in Summe ja dann 20 Jahre in der Branche. Ja. Das legt man da nicht so von heute auf morgen ab.
Das glaube ich, ja. Also ich bin, weiß gar nicht, wie ich meine, ob ich das so sagen darf. Also ich habe mich eigentlich immer als bekennender Vielflieger vorgestellt, aber jetzt so die letzten anderthalb Jahre ist es irgendwie ein bisschen weniger geworden. Aber ich bin auch immer total fasziniert. Also ich bin auch jemand, der sich immer am Fenster irgendwie einbucht und dann mit der Nase am Fenster klebt und nach draußen guckt und Fotos macht und alle gucken und immer und denken, ach, der fliegt das erste Mal, aber nee. wie kommt man dann zu Lichtblick? Also zu einem Ökostromanbieter. Der Schritt ist ja schon ganz schön groß.
Ja, das stimmt. Der Schritt ist groß. Ich wurde angesprochen auf die Position und fand das dann direkt reizvoll. Dachte zwar auch, von so einer kerosinverbrennenden Airline jetzt zum Ökostromanbieter, aber also es ist total spannend. Ich habe mich dann näher mit dem Unternehmen auseinandergesetzt, habe Leute dann kennengelernt und war total begeistert über das Herzblut der Lichtblickenden und habe es dann auch nie bereut, hierher gewechselt zu sein.
Vielleicht wäre das mal so ein guter Zeitpunkt, einfach mal ganz knackig kurz vorzustellen, was macht Lichtblick überhaupt? Weil ich vermute mal, da draußen gibt es immer noch Leute, die das ja nicht kennen. Also wie würdest du das beschreiben? Wer seid ihr? Was macht ihr? Was bietet ihr an?
Also wir sind, hast du schon gesagt, wir sind seit gut 25 Jahren schon im Markt, also sehr etabliert, sind durch Greenpeace gegründet worden damals, sind der erste Ökostromanbieter gewesen. Deswegen sagen wir auch, wir sind ein Ökostrompionier. Und wir handeln im Wesentlichen mit Ökostrom und Ökogas und wir bieten keinerlei Graugas oder andere Lösungen an. Mhm. Deswegen sind wir der größte reine Ökostromanbieter Deutschlands und sind da auch sehr, sehr stolz drauf und bereiten aber auch viele neue Geschäftsfelder vor und haben die auch. Also wir bieten Solarkomplettpakete mit Batteriespeicherlösungen für den Endkunden an. Wir bauen eigene Wind- und Solarparks und auch Großbatteriespeicher. Und sind auch im Bereich der E-Mobilität sehr stark unterwegs. Also es ist, wir diversifizieren ist ja immer da dieses Modewort für. Mhm. Also machen unsere Geschäftsfelder breiter und das sind genau unsere Value Streams, so nennen wir das.
Jetzt hat sich das, glaube ich, ja in den letzten Jahren durchaus verändert, vermutlich, dieser Markt. Also ich vermute mal, als ihr angetreten seid, da hatte das Ganze noch so den Geruch von Reformhaus, Müsliladen und Ähnlichem. Also dieses Thema Ökostrom, jetzt nicht ihr, dieses Thema. Und heute ist es ja etwas, was im Prinzip ja täglich diskutiert wird. Jetzt bist du ja erst seit kurzem kann man sagen, tatsächlich mit dabei. Aber was würdest du sagen, ist das etwas, was also auch so ein Laden dann verändert oder welche Veränderungen macht so ein Unternehmen dann durch, wenn tatsächlich sich die Rahmenbedingungen so krass verändern draußen?
Naja, also eigentlich ist es ja sehr, sehr gut, dass inzwischen Ökostrom in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ja. Also es ist so das neue Normal, ne? Also sehr viele Kunden wollen Ökostrom beziehen und jetzt losgelöst von der Energiekrise, die natürlich die letzten zwei Jahre war, da kommen wir sicherlich ja gleich noch drauf, ist das so ein bisschen die große Veränderung in der letzten Zeit.
Kommen wir einfach mal genau zu dieser Frage der Unternehmenskultur. Lichtblick tritt ja als Ökostrompionier auf. Und wenn man so als Außenstehender hier reinkommt und so, dann merkt man das auch. Also das fühlt sich anders an als jetzt bei anderen Unternehmen. Und das, ich war schon bei RWE und das fühlt sich dann noch mal anders an. Aber jetzt unabhängig von dem, wie ihr hier eure Büros gestaltet und wie auch so ein Markenauftritt ist, der ja auch wirklich diesem Thema entgegenkommt, habt ihr denn auch eine Unternehmenskultur, die das widerspiegelt? Also gibt es denn sowas wie eine Öko-Unternehmenskultur, eine Ökostrom-Unternehmenskultur?
Ja, absolut. Also Es ist uns auch total wichtig, da glaubwürdig zu sein und im Innen und im Außen komplett gleich zu agieren. Ja? Mhm. Also Beispiele zum Beispiel für diese interne Nachhaltigkeit ist, dass unsere Firmen-Car-Policy ist, dass wir zum Beispiel nur Elektroautos fahren. Ja? Dass wir nur vegetarisch catern in der Kantine oder auch bei Firmen feiern. Wir machen bezahlte Freistellungen für Fridays for Future-Demonstrationen. Und wir haben zum Beispiel ganz viele Kollegen, die nie im Leben für eine Dienstreise in ein Flugzeug steigen würden. Also die fahren wirklich dann auch lange Strecken mit der Bahn. Und also es zeigt schon, dass wir die Energiewende auch total intern leben. Und auch sonst gibt es natürlich Themen, von denen wir total überzeugt sind, die wir intern vorantreiben, die wir aber dann auch nach außen stark kommunizieren. Wie zum Beispiel das Thema Diversity und Inclusiveness, das ist uns super wichtig. Und also in Summe ist so eine Kultur der Nachhaltigkeit, der Vielfalt und der psychologischen Sicherheit, das ist so unsere Zielkultur, die wir leben.
Da kommen ja aber eine ganze Menge Fragen gleich. Mm. Also ich fange mal mit der an, die am naheliegendsten ist. Okay. Wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die noch nicht einmal bei einer Dienstreise das Flugzeug nehmen wollen, wie haben die denn reagiert, als dann die neue Chefin oder eine der Chefinnen von Condor, Lufthansa und TUI zu euch kam? Wie war so die Stimmung? Oder hast du das gemerkt? Oder haben die sich da irgendwie dran gewöhnt? Wie würdest du das beschreiben, wenn du möchtest?
Ja, also das, glaube ich, war zu Anfang schon für einige Kollegen, als sie gehört haben, oh, da kommt eine neue Geschäftsführerin von einer Fluggesellschaft zu uns. Die hatten, glaube ich, schon ein paar Fragezeichen im Kopf. Mhm. Hinzu kam ja auch, dass ich nicht sehr viel Know-how einfach von der Energiewirtschaft hatte. Aber ich glaube, mir sind dann so ein paar Sachen zugute gekommen. Also einerseits ist es so, dass es trotzdem viele Similaritäten gibt. Also auch bei einer Fluggesellschaft zum Beispiel hedgt man, also man kauft zum Beispiel im Vorfeld zu einem festgelegten Preis ein gewisses Gut ein. Das ist bei einer Fluggesellschaft eben Jetfuel und bei einem Ökostromanbieter ist es aber Strom oder Gas. So, also das ist zum Beispiel komplett gleich, es ist nur ein anderes Produkt. Außerdem kam dann hinzu, dass die Energiekrise losging und da hat sich sowieso alles auf den Kopf gestellt. Also Marktmechanismen und Wahrheiten, die vorher galten, die galten dann von heute auf morgen nicht mehr. Es war für alle eine komplett neue Logik. Und außerdem habe ich, glaube ich, bei den Fluggesellschaften relativ viele Krisen mitgemacht. Angefangen, keine Ahnung, über 9/11, irgendwelche Zielgebiete, wo es Krisen gab, Insolvenzen sogar von der Mutter und so weiter. Und konnte dann auch sehr viel Krisen-Know-how reinbringen in das Unternehmen. Und glaube, wir haben dann auch ja da viele gute Entscheidungen getroffen, Lichtblick noch robuster und besser aufgestellt. Und so habe ich mir nach und nach, sage ich mal, das Vertrauen erarbeitet. Und es hilft natürlich auch immer noch, wenn man dann auch privat ein bisschen mehr Öko wird. Also wir fahren nur Elektroauto oder Lastenrad und ich habe jetzt auch zu Hause eine Solaranlage auf dem Dach und einen kleinen Batteriespeicher im Keller. Also das macht A, ein gutes Gefühl und ist auch wirklich toll dann zu sehen, wie jetzt gerade heute bei Sonnenschein dann da die Kilowatt produziert werden. Und das, ja, und inzwischen bin ich komplett akzeptiert.
Hat es dich verändert? Also wenn du sagst, du fährst jetzt Elektroauto und ihr habt ein Lastenrad und so, aber hat es dich auch sonst von deiner Grundeinstellung vielleicht verändert, weil du jetzt irgendwie anders auf bestimmte Themen drauf schaust?
Total, oder? Also es hat mich noch, also mich extrem stark nochmal verändert. Also ich bin jetzt auch mit vollem Herzblut dabei, die Energiewende voranzutreiben. Mhm. Ich sage ganz ehrlich, ich habe mich früher auch gar nicht so viel damit beschäftigt und das war ja auch so die alte Welt. Ne? Der Strom kam immer aus der Steckdose, man musste sich da keine Gedanken drüber machen. Ich wusste weder, was ich für einen Jahresverbrauch habe, noch was mich eine Stunde kostet. Und auch durch diese ganze Energiekrise, diesen Ukraine-Krieg, hat sich das ja, glaube ich, bei vielen Menschen extrem geändert. Und man hat erkannt, dass das nicht ein williges Gut ist, was immer da ist. Und ja, auch das wirklich voranzutreiben, den Ausbau der erneuerbaren Energie, selber auch mal drauf zu achten, was verbraucht man eigentlich, ja. Auch nicht jeden Flug unbedingt machen zu müssen, so sehr ich mich das auch fasziniert, das Produkt an sich. Aber also es hat mich schon extrem stark verändert. Ich esse viel weniger Fleisch auch beispielsweise. Nicht, dass ich vorher jeden Tag das gegessen hätte, aber noch weniger. Also, ja.
Ich frage mich ja, also das soll jetzt nicht Thema werden, aber ich frage mich ja immer, wann so dieser richtige Sinneswandel auch mal bei den großen Flugzeugherstellern ankommt. Weil ich habe immer so das Gefühl, dass die Programme, die es da gibt für emissionsfreies Fliegen irgendwie nicht so groß sind, wie man das vielleicht machen könnte. Ich hatte vor kurzem hier den Change Manager Digital bei Airbus hier im Podcast. Hätte ich ihn eigentlich mal fragen müssen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Du hast jetzt ganz viel gesagt von den Ansprüchen, die vielleicht auch Mitarbeitende hier haben, die Kantine und Ähnliches. Aber ist es etwas, was sich auch so im täglichen Arbeiten bemerkbar macht, dass es einfach vielleicht anders ist als vorher bei Lufthansa oder Condor oder wem auch immer? Ist das ist auch ein anderes Feeling, anderer Stil?
Ja, also es gibt schon einige Sachen, die unterschiedlich sind. Also bei einer Fluggesellschaft ist es zum Beispiel, habe ich gerade gesagt, einerseits ein sehr faszinierendes Produkt. Das ist aber auch ein sehr kapitalintensives Geschäft mit den Flugzeugen. Es ist sehr kostenfokussiert. Es gibt ganz präzise Prozesse, formale Genehmigungswege. Und bei Lichtblick spürt man schon auch diese Startup-DNA, die wir haben, durch diese Greenpeace-Geschichte. Wir sind sehr auf Wachstum und Transformation ausgerichtet. Auch wir verbessern Prozesse, aber sind da auch sicherlich noch nicht am Ziel. Und es ist auch sehr unhierarchisch. Und bei uns werden Dinge eher auch gemeinsam mal ausdiskutiert oder ausgefochten. Und oft kommt durch diese Reibung auch echt am Ende was Besseres raus. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die sind komplett gleich. Also zum Beispiel wirklich diese Leidenschaft und das Herzblut, mit dem auch die Lichtblickenden an der Energiewende arbeiten und das Unternehmen voranbringen. Also wir verstehen uns wirklich als ein Team, also einer für alle und alle für einen. Das ist wirklich so. Und es ist ein großer Zusammenhalt und ein großes Vertrauen ineinander. Und das ist schon auch richtig toll. Also.
Habt ihr auch, also in den letzten Jahren sind ja doch viele Diskussionen aufgekommen, was so Arbeitszeitmodelle angeht, Arbeitsformen angeht. Wie sieht das da bei euch aus? Also wenn ich jetzt zu euch kommen würde, könnte ich Homeoffice machen, 4-Tage-Woche oder wie sieht's aus?
Ja, genau, alles so. Also wir glauben auch hier, dass wir da ziemlich wegbereitend unterwegs sind. Also wir haben, bei uns ist das Thema Kultur hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Deswegen haben wir sogar eine eigene Abteilung sozusagen, ein Team Culture, das sich nur mit diesen Themen beschäftigt. Also mit Kultur, Diversity, Organisationsentwicklung und auch Führung. Und sowas wie Vertrauensarbeitszeit oder auch 100% Remote Work, also gar keine Office-Pflicht, das ist bei uns schon seit Jahren Standard.
Also auch vor Corona schon.
Ja, oder? Genau. Krass. Du hast es auch gesehen, unser Büro ist auch relativ attraktiv, also sehr modern gestaltet. Fehlt nur das Bällebad, genau. ja, und auch im Bereich Leadership, also wir haben unsere Organisation auf sogenannte cross-funktionale Teams umgestellt. Das sind Value Streams, die wir auch anhand der Wertschöpfungskette aufgestellt haben. Und auch bei dem Thema Führung ist es so, da hat ja auch jedes Team so andere Anforderungen an eine Führungskraft. Da haben wir gerade unser Leadership Lab Laboratory gestartet, wo alle nochmal Führungskräfte die Möglichkeit haben, ja ihren Führungsstil zu hinterfragen und sich einfach auszuprobieren. Also ja, uns ist das Thema sehr, sehr wichtig und wir denken es aber auch immer ganzheitlich, also auch im Kontext der gesamten Organisationsentwicklung und machen uns da viele Gedanken zu, wie wir das immer weiterentwickeln können, ja.
Führt mich zu der spontanen Frage und zwar, ich kann mir vorstellen, also immer wenn ich mit CEOs oder mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, habe ich so das Gefühl, es kommt irgendwie ganz drauf an, aus welchem Hintergrund das Unternehmen kommt. Wenn das ein Unternehmen ist, was so eine Startup-Culture hat, was eben auch noch jung ist und was vielleicht auch in einem Themenbereich ist, was eher, ich sage jetzt mal, progressiv denkende Menschen anzieht, dann ist es überhaupt nicht schwierig, dort intern auch so eine offene, auch diverse Unternehmenskultur zu etablieren mit all dem, was du gerade gesagt hast. Und in den Unternehmen, die dann etwas traditioneller, vielleicht auch ein bisschen älter sind, deren Strukturen in den letzten Jahrzehnten ja regelrecht lange gewachsen sind, umgekehrt. So, jetzt müssen diese älteren Unternehmen hart daran arbeiten, diese neuen Kulturformen vielleicht zu lernen. Gibt es umgekehrt in so einem Unternehmen wie Lichtblick oder auch in anderen Startups, was du vielleicht ja mal irgendwo kennengelernt hast, dagegen etwas, dass man vielleicht lernen muss, dann trotzdem irgendwie zielorientiert zu bleiben oder irgendwie die Formalia einzuhalten oder ich weiß gerade nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber sozusagen das die Gegenrichtung, die dann gelernt werden muss.
Ja, also ich glaube, es sind ja immer zwei Seiten der Medaille so ein bisschen. Ne? Also hast du schon recht. Ich glaube, bei uns ist, das habe ich eben auch schon angedeutet, so dieses Thema Prozesse, das ist, glaube ich, bei uns auch noch, also da sind wir noch nicht am Ende. Da haben wir schon sehr, sehr viel gemacht, aber das kann noch weiter ausgebaut werden und optimiert werden. Genau.
Ich denke jetzt gerade so ein bisschen an meinen Kompagnon Ralf, den ihr da draußen ja auch öfters hier schon im Podcast gehört habt, der bei Mars gearbeitet hat. Und also er erzählt halt immer, Mars, ein gigantischer internationaler Konzern, mit sehr amerikanischen Arbeitsweisen. Also er sagte, er hätte in seinem Leben, obwohl er am Ende Konzernvorstand war, nicht einmal ein eigenes Büro gehabt. Immer im Großraum gesessen, nie was anderes, nie eine eigene Sekretärin oder Sekretär, sondern immer dann halt ja, Assistenten, die für ein ganzes Team zuständig waren. Und gleichzeitig habe ich so den Eindruck, da würde er jetzt wahrscheinlich scharf widersprechen, wenn ich das so hart ausdrücke, dass es bei Mars auch ziemlich hart zugeht. So, das ist also eine ganz interessante Verknüpfung, finde ich, die man sonst häufig nicht so sieht.
Ja, das stimmt, das hätte ich auch nicht erwartet.
Ja. Würdet ihr sagen, ihr seid leistungsorientiert?
Ja, das würde ich schon sagen, weil also wir haben das ja jetzt auch in der Energiekrise extrem bewiesen, ne? Also ja. Das waren ja jetzt sehr, sehr intensive 2,5 Jahre. Da haben wir wirklich auch nach dem Prinzip so all hands on deck gearbeitet. Also da hatten wir, keine Ahnung, mehrmals die Woche Krisenmeetings, wo wir dann die wichtigsten Veränderungen mit vielen Führungskräften diskutiert haben, kurzfristig Entscheidungen getroffen haben. Wir sind extrem leistungsorientiert und das sieht man, glaube ich, auch sowohl in unseren wirtschaftlichen Zahlen und als auch eben, ich meine, uns gibt es seit 26 Jahren. Wir haben auch in der Energiekrise immer alle Neukunden aufnehmen können, auch unsere Bestandskunden weiter bedient. Das haben nicht alle Energieversorger, bei weitem nicht alle hinbekommen. Also das würde ich schon extrem sagen. Ja. Und gerade diese Flexibilität, vielleicht auch das noch, ne? Die wir haben, dadurch, dass die Leute arbeiten können, von wo sie wollen. Das motiviert die halt auch extrem. Die sind extrem purpose-driven. So. Also die Mission von Lichtblick, diese Flexibilität und Freiheit, das wissen die auch extrem zu schätzen. Und glaube auch deswegen geben sie dann gerade noch mal vielleicht so eine Extraportion.
Das ist ja das, was bei vielen anderen Unternehmen total schwierig ist, da einen Purpose zu finden, wenn du jetzt, weiß ich nicht, der Mittelständler auf der Schwäbischen Alb bist, der noch irgendwie den Schraubenobersatz für irgendwas macht, was sonst weltweit gebraucht wird, aber da einen Purpose zu finden, ist manchmal schwierig, aber bei euch ist natürlich.
Bei uns ist es recht, liegt es auf der Hand, sag ich mal so. Ja.
Jetzt ist es aber natürlich so, dass auch bei euch die letzten Jahre wahrscheinlich nicht die allereinfachsten waren, in welcher Hinsicht auch immer, und sei es nur organisatorisch, ich meine, es ist ja wirklich viel los gewesen im Bereich Energie. Du kommst jetzt aus einem Unternehmen, was ja auch extrem viele Umbrüche erlebt hat in den letzten Jahren. Oder du bist dahergekommen von Condor, wo es ja auch große Unsicherheiten gab, Umbrüche gab, Insolvenzen gab, Zeiten gab, wo man nicht genau gewusst hat, ja, fliegt das Unternehmen weiter oder nicht? Wie gehst du, und jetzt auch einfach mal in Bezug auf beide Unternehmen würde mich das interessieren, wie gehst du als Führungskraft mit so etwas um, also mit Zeiten der Unsicherheit, wie schaffst du es da, ja, deinem Team Mitarbeitenden Sicherheit zu vermitteln oder wenigstens zu vermitteln, dass alles getan wird?
Ja, ist eine sehr gute und auch sehr, sehr wichtige Frage. Ich glaube, es ist erstmal eine Frage von Vertrauen, ne? Also dass einem natürlich die Mitarbeiter vertrauen, und das wiederum ist auch eine Folge von verschiedenen Faktoren. Ich glaube, wenn man transparent ist, wenn man glaubwürdig ist und vielleicht auch noch eine gewisse Empathie an den Tag legt, dann ist das schon mal gut. Sind das schon mal gute Voraussetzungen. Ich glaube, darüber hinaus muss man einfach auch gerade in so Krisenzeiten Orientierung geben und einen Plan haben. Also wie geht man mit was um? Was sind die Ziele? Was wollen wir erreichen? Manchmal sind es ja auch größere Themen oder komplexere Probleme, die muss man dann auch idealerweise in so verdaubare Portionen zerteilen. Ich sage immer wirklich, diesen berühmten Elefanten in Scheiben schneiden. Das versuche ich dann auch wirklich so zu leben. Dann glaube ich, dass du natürlich in Krisenzeiten einfach Präsenz und Kommunikation hochfahren musst. Also verlässlich wirklich als Ansprechpartner da sein und die Leute eben auch fachlich und emotional mitnehmen. Und ja, am Ende auch psychologische Sicherheit geben, dass jeder auch weiß, dass er Themen oder Fehler offen ansprechen kann, wenn sie passieren. Und ich glaube, auch als Führungskraft muss man sich selber auch immer wieder reflektieren, das Handeln überdenken und ganz wichtig eben auch sich selber Kraftquellen suchen. Also du musst ja dann auch gucken, wo du selber wieder deine Batterie aufladen kannst, weil oft sind diese Krisenzeiten ja leider kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und so ist es ja auch mit der Energiekrise gewesen. Also ich meine, bis heute sind wir da noch lange und weit davon entfernt, dass das wieder normal ist.
Total. Ja. Psychologische Sicherheit finde ich ein spannendes Stichwort. Du hast schon selber gerade gesagt, da gehört es dazu, Fehlerkultur, dass auch Fehler zugegeben werden können, dass man zu Fehlern stehen kann. Und kannst du zu deinen stehen? Also ist das etwas, was dir leicht fällt oder ist es auch etwas, woran du arbeiten musst? Also ich sage es ganz ehrlich, mir fällt es manchmal schwer, so in meinem Team, wenn ich was falsch gemacht habe, dann einfach zu sagen, offen so, ah, geht auf meine Kappe. Ist etwas, was man, wo ich mich dann wieder so einen Stups geben muss und mich bewusst dran erinnern muss. Wie ist das bei dir?
Naja, kann ich mich bestimmt auch immer noch weiter verbessern. Also ich glaube, mir fällt es im beruflichen Umfeld fast leichter, zu Fehlern zu stehen als im privaten manchmal.
Oh ja, bei mir auch.
So, ne? Also eine Frage des Stolzes. Gut, ich komme natürlich aus der Fluggesellschaft, da ist natürlich Fehlerkultur. Das ist das absolute Oberwichtigste, weil, ne, also auch aus so beinahe Sachen lernt man ja. Und deswegen ist mir das schon, also sag ich mal, fast mit der Muttermilch da ja eingeimpft worden. Deswegen ist das für mich auch ein Thema, also da gibt's, also da habe ich auch keine Toleranz. Also das ist für mich unverhandelbar, das ist super wichtig. Genau, und ich versuche das zu leben. Also ich glaube, es klappt ganz gut, dass ich auch Fehler zugeben kann und dazu stehen kann. Aber wie gesagt, im Privaten so, naja.
Das geht mir allerdings auch so. Ich weiß jetzt, dass wahrscheinlich ein paar Leute gerade zuhören, die sehr breit grinsen. Aber okay, das ist eine andere Frage. Ich kriege dann immer die E-Mails nach den Podcast-Folgen so aus dem Privaten.
Ja, da schaffen es ja manchmal auch die Kinder immer, so Triggerpunkte zu drücken, wo man sich denkt, da, wie habt ihr das jetzt wieder geschafft?
Ja, das schaffe ich dann umgekehrt. Das Thema Vertrauen, das ist so etwas, was mich in den letzten Jahren ziemlich umtreibt, ehrlich gesagt. Also ich persönlich, ich komme ja aus der Politik, also ich habe ganz, ganz viele Wahlkämpfe begleitet. Ich habe hunderte PolitikerInnen beraten in Deutschland und in Österreich. Und gerade jetzt in den letzten Jahren habe ich immer wieder gemerkt, dass das Thema Vertrauen natürlich dort brutal wichtig und eigentlich auch das größte Problem ist. Also die Menschen haben einfach Vertrauen in Politik verloren. Und am massivsten ist mir das bewusst geworden in der Corona-Krise, dass eines der Hauptprobleme war, dass die das tatsächlich nicht gebacken gekriegt haben, auch ehrlich Probleme anzusprechen und zu sagen, hier haben wir ein Problem. So, ne? Also in der Corona-Krise war es zum Beispiel so, dass sich selbst nach anderthalb Jahren Politiker doch hingestellt haben und versprochen haben, es gibt keinen Lockdown mehr, obwohl sie genau wussten, das können wir nicht versprechen, weil wir es nicht wissen, ob das nicht nochmal notwendig wird. Und dann kam der Nächste und das Vertrauen war dahin. Wie ist das, wie siehst du das? Also in so einem Unternehmenskontext ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, auch in der Situation, wenn vielleicht wirklich gerade die Hütte brennt, vielleicht sogar kurz vor Ende. Ich meine, du hast das bei Condor erlebt, dass es extrem schwierige Zeiten gab. Wie ehrlich muss man da seinen Mitarbeitenden gegenüber sein? Oder ist es etwas, was dann zusätzlich Angst macht? Schwierige Frage, ich weiß.
Du meinst, wenn es jetzt eine wirtschaftlich kritische Situation auch für ein Unternehmen ist oder
genau,
so?
Brutale Offenheit ist ja etwas, was eigentlich oft Vertrauen schafft, weil die Mitarbeitenden dann ja wissen, die Tanja ist so offen, das heißt, wenn sie jetzt gerade nichts Schlimmes sagt, dann ist auch nichts. Oder ist das zu einfach gedacht?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man authentisch ist und dann auch wirklich so sagt, schon wie die Lage ist, aber gleichzeitig natürlich idealerweise dann auch schon irgendwie einen Ausblick, eine Orientierung mitgeben kann, dass es auch sich in die Richtung gut entwickeln kann oder was Lösungen dafür sein können oder so. Also also ich glaube, da irgendwie nichts zu sagen, das ist, wird dann so einer Situation auch nicht gerecht. Also
wir haben in der Energiebranche, um mal das Thema ein bisschen weiter aufzumachen, auch massive Umbrüche gehabt in den letzten Jahren. Letztlich, das hatten wir gerade am Anfang schon mal, die Energiebranche von heute ist nicht mehr die von damals, also gerade in Bezug auf Ökostrom und Ähnliches. Aber wir haben ja auch in der Energiebranche einen Vertrauensverlust festgestellt. Und zwar auch da an ganz vielen Ecken und Enden. Also mir ist das in den letzten Monaten ein paar Mal so bewusst geworden, dass wenn man so in Social Media geschaut hat, da haben dann Leute irgendwelche neuen Zahlen von der Strom- oder Gasbörse gepostet, die dann irgendwie so einen ganz kurzfristigen Blick auf Preise ermöglicht haben und sich gefragt, warum bezahle ich denn noch viel, viel mehr? Und man merkte so richtig so ein ganz tiefes Misstrauen. Wie geht ihr als ein Anbieter, der ja irgendwie auch letztlich von Vertrauen leben muss, ne? Also wenn ich jetzt bei euch Strom buche, dann wird ja mein Licht nicht irgendwie zu Hause grün, sodass ich erkennen kann, dass das jetzt wirklich Ökostrom ist. Wie geht ihr mit dieser Vertrauensfrage um?
Ja, also ich glaube, du hast schon recht, dass im Moment da so ein gewisser Vertrauensverlust auch bei einigen Kunden ist. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Meiner Meinung nach resultiert dieser Vertrauensverlust auch aus der Komplexität dieser Branche. Also vorher, ich hatte das vorhin auch schon gesagt, auch ich, man hat sich ja wenig damit befasst, ne? Also wie sehr hast du dich mit dem aktuellen Börsenpreis für Strom oder Gas auseinandergesetzt? Das ist ja auch nicht vergleichbar mit einer Tankstelle, an der du, selbst wenn du kein Auto fährst, täglich vorbeikommst. Und vor der Krise haben eben Menschen vielleicht ein- oder zweimal, na, eigentlich nur einmal im Jahr eine Anpassung ihres Strompreises bekommen, ne? Und da ging nach oben oder nach unten und das war's. Und auf einmal war es ja auch in allen Medien, ne? Du liest von steigenden, fallenden Preisen, du kriegst Post und fragst du dich auch, oh Gott, kann ich im nächsten Monat meine Wohnung eigentlich noch heizen oder schaffe ich das gar nicht mehr? Also diese Verunsicherung ist ja total nachvollziehbar. Dann kamen diese ganzen regulatorischen Themen dazu. Also die waren ja und sind auch alle gut gemeint und sind auch gut, aber die sind einfach sehr schlecht und kurzfristig umgesetzt worden. Also da gab es diese Dezemberhilfe für Gas, die, man weiß das meiste schon gar nicht mehr. Dann wurde die Mehrwertsteuer reduziert, aber nur bei Gas und nicht bei Strom. Dann gab es Preisbremsen, die sollten erst bis März 2024 laufen. Dann liefen sie aber doch nur bis Dezember 2023. Und der Knaller war dann, ja, das muss ich jetzt auch noch sagen, der kurzfristige Wegfall dieser Subventionierung der Netzentgelte, die dann kurz vor Weihnachten kam und zum 1.1.24 wurden die nicht mehr subventioniert. Also da steigst du als Energieversorger schon kaum noch durch und als Kunde bist du natürlich total verloren. Also wir haben bei Lichtblick dann auch sehr früh damit begonnen, unsere Kunden und so auf eigenen Landingpages oder mit so YouTube-Videos mitzunehmen und haben dann sehr anschaulich erklärt, was da gerade passiert. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und aber es ist einfach unheimlich schwer, natürlich in diesem Dickicht auch mit regulatorischen Sachen da irgendwie durchzuführen. Und diese Krise hat ja aber auch all das gezeigt, für das die erneuerbaren Energien seit Jahren stehen, dass eben sowohl die Unabhängigkeit, in diesem Fall die Unabhängigkeit auch von Russland, und auch die Nachhaltigkeit in der Energieversorgung extrem wichtig sind, ja, wenn wir da klarkommen wollen.
Wenn ich so zurückgucke, also wenn ich so mal an 1998 denken würde, war ich 18 und so wie ich mich erinnere, war alles, was mit Ökostrom, mit grüner Energie, mit erneuerbaren Energien zu tun hatte, hatte vielleicht noch diesen leichten diesen leichten Müsli-Ruf, aber es war immer positiv. Es war bei den meisten Menschen da draußen etwas, was ein sehr positives Bild erzeugt hat. Und ich habe das Gefühl, dass das auch sehr lange geblieben ist so, aber in den letzten 3-4 Jahren vielleicht auch jetzt noch mal sehr aktueller habe ich häufig das Gefühl, gerade wenn ich in Social Media unterwegs bin, dass Leute, wenn sie schon irgendwie was hören mit erneuerbar, mit Elektromobilität, mit, wenn du jetzt gerade sagst, die Kantine hat nur vegetarisch bei euch, da gibt es dann die Nächsten, die auf die Barrikaden gehen. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Merkt ihr davon irgendetwas, dass es eben jetzt plötzlich nicht nur was Positives ist oder ist das etwas, was bei euch so ein bisschen vorbeigeht, weil eure Kunden einfach ja bewusst zu euch kommen und sagen, wir wollen euch und also ihr erlebt jetzt keine Anfeindungen oder so?
Nee, also das überhaupt nicht. Genau, die Kunden wollen das so. Ja. Und wir haben wirklich sehr, sehr viele loyale Kunden, die seit Jahrzehnten bei uns sind. Ich merke das manchmal im Privaten tatsächlich, wenn ich so abends am Tisch sitze und man kommt dann so auf die Themen, wo es dann heißt, ach, E-Mobilität und Auto, das ist doch noch nicht die Lösung. Da kommt doch Wasserstoff und so. Da ist auch so ganz viel auch Halbwissen irgendwie bei den Leuten. Und ja, also dann natürlich immer auch mal, ja, diese Windparks und dann habt ihr ja da auch, will ja keiner nah an so einem Windrad wohnen und so. Also so diese Diskussion manchmal, aber für mich ist es alternativlos. Ich versuche dann natürlich auch immer meine Sicht der Dinge dann dazu zu geben, weil ich meine, wir brauchen die Erneuerbaren, dass wir hier sauberen Strom produzieren dauerhaft. Also
ich glaube halt, dass es da gerade ein riesen Kommunikationsdefizit gibt. Also jetzt nicht von euch, das könnt ihr gar nicht leisten als Unternehmen, aber so generell in der Gesellschaft. Also und zwar in alle Richtungen. Also allein schon, wie funktioniert sowas, wie Energiepreis oder so, glaube ich, hätte in den letzten mindestens 2 Jahren seit der Krise mit Russland noch mal viel, viel massiver kommuniziert werden müssen. Von wem auch immer, ich lasse das jetzt mal bewusst offen. Mhm. Aber auch in die andere Richtung, weil du sagst gerade so ganz selbstverständlich, es ist ja klar, dass wir das brauchen, die Erneuerbaren. Und ich habe das Gefühl, da hat es so in den letzten anderthalb, zwei Jahren noch mal so einen Kipppunkt gegeben, dass eben ganz viele Leute nicht mehr ganz so überzeugt davon sind. Und ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Angst, dass das sich noch weiter in so eine Richtung bewegt. Also von daher, ich glaube, da müssen wir alle sehr, sehr viel mehr kommunizieren, was das Thema
angeht. Ja, glaube ich auch. Besser erklären, ja.
Von daher fangen wir mal an mit einer ganz wichtigen Frage. Also, wenn ich jetzt bei euch Ökostrom buche, also es ist ja jetzt nicht so, dass dann meine Leitung an ein Windkraftwerk angeschlossen wird. Das ist ja jetzt technisch nicht möglich. Also Hand aufs Herz, kriege ich dann auch Öko oder was kriege ich dann?
Also bei Lichtblick bekommst du zu 100% Öko. Also unser Ökostrom stammt zu 100% aus Wind- und Solarstrom direkt aus Parks in Deutschland. Also und wie gesagt, wir haben auch nur Ökostrom in unserem Strommix und verkaufen nicht noch parallel Strom irgendwie aus Kohle- oder Atomkraftwerken, wie eben viele andere Versorger. Mhm.
Das heißt, kann man sich das so vorstellen, ohne dass du jetzt was Negatives über andere Versorger sagen musst, wenn ich jetzt bei so einem großen Gemischtwarenladen kaufe und 100% Ökostrom da einkaufe, dann zuckt er mit den Schultern und gibt mir halt seinen Ökostromanteil, währenddessen er an Industrie oder an andere Verbraucher einfach den Rest dann abgibt, oder?
Ja, da gibt es schon Möglichkeiten, auch mit so Grünzertifikaten und sowas, aber genau, ich will jetzt eigentlich nur über Lichtblick reden. Also bei uns ist 100% Ökostrom, von daher.
Okay, verstanden. Genau. Aber es bleibt ja trotzdem, dass, wenn ich jetzt bei euch buche, dass damit ja nicht plötzlich die Kapazität für Ökostrom in Deutschland Klick macht und größer ist. Mhm. Und am Ende des Tages muss es ja einfach mehr werden. Jetzt kann ich mir vorstellen, so ganz indirekt, je mehr Leute bei euch buchen oder auch bei anderen, die Ökostrom anbieten, desto mehr Bedarf besteht daran, eben entsprechende Anlagen zu bauen. Mhm. Aber ich habe trotzdem das Gefühl in den letzten Jahren, dass da mehr geredet wird, als wirklich passiert. Also wieder vielleicht mal von der Politik ausgehend. Ich habe irgendwie innerlich immer so gedacht, wir bräuchten eigentlich mal so einen Marshallplan mit, ich weiß nicht, 100.000 Windrädern. Und dann sehe ich irgendein Programm von der Politik, was noch nicht mal 10% davon hat. Und noch nicht mal das kriegen sie hin, wo ich mich dann frage, okay, und so wollen wir das irgendwie hinkriegen? Ich habe einen anderen Kunden, ein großes Unternehmen aus Rheinland-Pfalz, die Kunststoff herstellen. Und die haben gerade mit der EWE ein Agreement geschlossen, wo sie im Prinzip den Strom von einem ganzen Wasserkraftwerk aufkaufen. Und das reicht bei denen gerade mal irgendwie für 30% ihres Bedarfs, ein ganzes Kraftwerk. Wir müssen also mehr Energie erzeugen, grün. Was müssen wir tun, damit das klappt? Was würdest du sagen?
Ja, wir müssen natürlich viel mehr Solar- und Windparks erstmal in Deutschland bauen. Und da sind wir ja als Lichtblick auch dran. Und außerdem müssen wir jetzt endlich wirklich auch da ins Handeln kommen. Weil also fürs Klima gibt es halt keine Nachspielzeit. Das ist im Übrigen auch ein Slogan, der bei uns im St. Pauli-Stadion läuft. Aber das ist wirklich so. Also ich glaube, sowohl die Unternehmen, aber auch die Politik, wir müssen einfach Energiewende gemeinsam noch besser erklären. Ja, warum ist es wichtig und für wen machen wir das und was müssen wir tun? Und solange es diese sinnvollen Erklärungen in der Breite der Politik nicht gibt, ist das ein Problem. Und dann können eben auch Parteien wie so eine AfD mit der Leugnung des Klimawandels und hohlen Phrasen echt diese Energiewende komplett diskreditieren. Und ich glaube, das müssen wir ändern. Wir müssen erklären, warum jedes einzelne Windrad wichtig ist, eben auch komplementär zu dem Thema Solar. Und Solar ist ja im letzten Jahr auch wirklich schon eine Menge passiert im Ausbau in Deutschland. Da ist ja viel, viel mehr passiert als in den Jahren davor. Also da geht es in die richtige Richtung. Und ja, wir müssen, glaube ich, auch dann wirklich dem einzelnen Menschen ermöglichen, die Energieversorgung selbst in die Hand zu nehmen. Also wir sehen das auch. Viele wollen jetzt zu Hause diese Solaranlagen aufs Dach und die Speicher, um unabhängiger zu werden. Und da müssen wir eben einfach alle Register ziehen, um noch mehr Ökostrom zu erzeugen und auch so eine Solarpflicht für alle Neubauten. Ja, das ist als das ist wichtig.
Ich verstehe es nicht.
Warum kommt das so nicht? Ich verstehe es auch nicht.
Also ich wohne ja hier im Speckgürtel von Hamburg. Also bis zu dieser Baukrise wurde hier gebaut. Ne? Also und gefühlt auf fast keinem Haus siehst du so richtig mal eine Solaranlage. Und wenn, dann ist das irgendwie so ein 4 Quadratmeter Alibi-Feigenblatt. Und ich frage mich, warum?
Also, ja, ich verstehe es auch nicht. Ja. Das brauchen wir.
Weil eigentlich müssten es doch gerade die dezentralen Anlagen sein, die ja da wie viel, viel wichtiger werden müssten, weil wir kriegen ja, also ich hatte das jetzt bei, als ich bei Vorwerk war, die Energienetze eben bauen, hatten wir auch darüber gesprochen, wie teilweise irre schwer es ist, ja, die Netze zu verstärken. Und ich meine, wir können jetzt nicht nur irgendwie offshore in der Nordsee aufbauen, wenn wir nicht gleichzeitig die Netze verstärken. Netze verstärken können wir nicht, weil Anwohner was dagegen haben oder wer auch immer. Und trotzdem passiert in diesen dezentralen Sachen nicht so viel.
Also ja, das müssen wir echt ändern. Das ist super schade. Gleichzeitig braucht man auch mehr Flächen noch für größere Solaranlagen. Ja. Da ist jetzt auch eine Menge geschafft, glaube ich, in diesen, also nahe diesen Autobahnen gibt es ja so Flächen, die dafür jetzt auch freigegeben worden werden. Und ja, und große Probleme sind auch natürlich die Bürokratie. Also das ist immer noch diese langen Genehmigungsfristen und überhaupt die Bürokratisierung. Ich meine, im Schnitt dauert immer noch so ein Prozess, Planung, Genehmigung für ein Windrad immer noch 4 bis 5 Jahre. Ne? Das ist einfach.
Plus zwei Wälder, die abgeholzt werden müssen an Papier oder so ungefähr.
Ja, genau.
Ich glaube, bei Solaranlagen ist es besser geworden.
Ist es besser, ja.
Es gibt doch jetzt auch so eine, also gibt es nicht sogar für Mieter das Recht, wenn es irgendwie baulich möglich ist, sich diese Balkondinger aufzuhängen?
Das ist auch, genau. Das ist in diesem Solarpaket 1 jetzt auch nochmal alles mit. Das ist gut. Und genau, und dann, glaube ich, brauchen wir auch noch einfach digitalere Verfahren, also Anmeldegenehmigungsverfahren, auch gerade für diese privaten Anlagen. Ich glaube, es gibt fast 900 verschiedene technische Anschlussbedingungen. Das ist auch bundesweit einfach ein Flickenteppich. Ja. Also, ja.
Und auch die Frage, ob man dann plötzlich zum Unternehmer wird, nur wenn man irgendwie sein Solardach hat, was dann zu viel vielleicht abwirft. Das ist, ja. Was würdest du sagen, wenn du das konkret formulieren könntest, was würdest du dir, also wenn du so einen Wunschzettel machen dürftest an Olaf Scholz und an die anderen, was würdest du dir wünschen?
Ja, neben dem, was ich gerade eben schon gesagt habe, würde ich mir vor allem wirklich Verlässlichkeit wünschen von der Politik, weil diese letzten Jahre, die letzten 2 Jahre waren wirklich ein enormer Stresstest, weil ich habe es ja eben schon gesagt, fast alle politischen Beschlüsse, die ja sinnvoll waren und sind, waren so kurzfristig, dass gesamte Organisationen nur mit dieser Umsetzung beschäftigt waren. Ja, also, und bevor sowas ja dann auch an die Kunden rausgeht, wie irgendwelche Preisbremsen oder Umlagen, die sich kurzfristig ändern, läuft ja der interne Maschinenraum dann auch echt schon Wochen auf Hochtouren. Dann natürlich wenden sich die verunsicherten Kunden an die Energieversorger. Alle wollen wissen, was das jetzt für sie konkret bedeutet, was das für ihren Tarif bedeutet. Ja, und dann kannst du noch keine richtige Aussage treffen, weil sich immer finale Beschlüsse in Berlin entweder noch ausstanden oder kurzfristig geändert wurden. Also das war schon richtig intensiv und anstrengend. Und auch dieses Beispiel, wo ja zum Beispiel die Netzentgelte kurzfristig nicht mehr subventioniert wurden, das kostet jeden Monat einfach viele Millionen. Und du kannst das nicht innerhalb von 10 Tagen noch über Weihnachten ja einfach an die Kunden weitergeben. Also das ist kurzfristige Ad-hoc-Beschlüsse hatten wir wirklich viel zu viele. Und da braucht es manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit als 14 Tage, um das umzusetzen. Also das wünsche ich mir vor allem, Verlässlichkeit, dass wir da wieder hinkommen.
Es ist spannend, weil das sagen irgendwie, also egal mit welchen Unternehmerinnen und Unternehmern, Führungskräften ich spreche, also wenn es auf Politik kommt, kommt immer Verlässlichkeit.
Sorry, also, dass ich das Klischee jetzt auch gedrückt habe.
Das zeigt ja auch einfach was. Also es zeigt ja was, ne? Also es ist ja nicht nur gegenüber euch Unternehmen, sondern auch letztlich gegenüber den Privatverbrauchern, wenn ich mal dran denke. Also ich habe mir tatsächlich, ich war im Dezember, war ich irgendwie 3 Millimeter davor, mir einen Tesla zu kaufen. Ich habe es dann aus Gründen, die mit dem Auftreten eines gewissen CEOs von Tesla zu tun haben, nicht mehr gemacht. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte das Ding gekauft und irgendwie 3 Tage später wird gesagt, die Förderung ist weg.
Ja, also, das war ja auch so ein Ding. Irre. Stimmt, habe ich vergessen.
Und von daher, also das ist, ich glaube, das Thema ist tatsächlich etwas, was gerade viele umtreibt.
Ja, total. Ah, total.
Ja, yeah. Tanja, das war sehr spannend, ein schöner Einblick. Ich hoffe, dass ihr nicht nur als Unternehmen Lichtblick seid, sondern dass es irgendwann mal auch einen echten Lichtblick am Horizont dieser Energiewende gibt.
Dass das wünsche ich mir auch.
mal wirklich auch ein bisschen vorwärts geht. Ich hoffe sehr, dass deine alte Branche sich auch mal umstellt und ich wieder mit gutem Gewissen fliegen kann.
Ich gebe es weiter.
Sehr gut, ja. Jetzt habe ich ganz zum Schluss noch eine klitzekleine Frage. Ich habe 2 Fragen. Hörst du eigentlich selber Podcasts?
Ja, aber tatsächlich gar nicht so viel, weil ich immer noch nicht so für mich den richtigen Zeitpunkt gefunden habe. Also manchmal mache ich es im Auto an, auf dem Weg zur Arbeit hierher, aber bei dem Verkehr bin ich manchmal auch immer ein bisschen abgelenkt in Hamburg. Ja. Also
die 7,5 Kilometer um die Außenalster.
Dafür wäre es gut, ne?
Dafür wäre es doch perfekt, oder?
Ja, da höre ich im Moment für Vogelzwitscher, aber ja.
Ja.
Gute Idee.
Also, wenn du demnächst joggst an der Alster mit Kopfhörern und die Chefetage hörst, was auch
natürlich
sonst.
Natürlich sowieso, ja.
Wen würdest du denn gerne mal bei uns
hören? Ah ja, wen ich dann gerne mal hören würde, wäre Frederik Brüder. Das ist der Chef der ADAC Luftrettung. Also, den kenne ich von sehr zu Beginn meiner Karriere. Und ja, ich glaube, es ist sowohl ein sehr interessanter Mensch als auch eine sehr interessante Position, ein interessantes Unternehmen.
Absolut, ja. Vielen Dank für den Tipp, werde ich versuchen. Ich frage einfach mal an.
Sehr gut.
Dann vielen lieben Dank für das interessante Gespräch, für deine Zeit. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst uns am besten ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr eine Frage habt an mich, an Tanja, wenn ihr einen Themenwunsch habt, auch einen Vorschlag habt oder was auch immer, schreibt mir auf jeden Fall die Kontaktdaten. Findet ihr in den Shownotes, wie immer. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.